HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ich bin Bärbel Schäfer, Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Willkommen im neuen Jahr 2019. Und viele von uns haben ja die letzten Tage, die letzten Urlaubswochen zu Hause verbracht. Wir waren viel im Wohnzimmer, in der Küche. Und im Wohnzimmer zumindest steht ja bei den meisten Leuten wahrscheinlich heute auch noch der Tannenbaum. Und darum geht's eben heute, um diesen Wohnbereich, um unser Zuhause. Was sagt unsere Einrichtung eigentlich über uns als Menschen aus? Und kann ich, wäre ich zum Beispiel Single, einen potenziellen Partner oder einen guten Partner anhand seines Einrichtungsgeschmacks erkennen? Das alles bespreche ich heute mit Uwe Linke, dem Experten für Wohnraumpsychologie. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Wir reden heute über etwas, was viele Menschen betrifft, über das eigene Zuhause. Haben Sie sich für das neue Jahr etwas Neues angeschafft für Ihren Wohnraum?
Es gab einen großen Wunsch, den ich seit meiner Kindheit hatte, aber den habe ich mir letztes Jahr schon erfüllt. Ich habe so eine Veranda bekommen und die hat so gläserne Schiebetüren, sodass ich sowas Ähnliches wie so einen Wintergarten machen kann. Ich kann es nicht ganz schließen, aber es taugt schon sehr gut und ich habe vollen Spaß dran. Wenn so ein paar Sonnenstrahlen rauskommen, dann ist es wirklich total gemütlich und schon warm da drinnen. Und ich liebe Pflanzen und die Aussicht von meiner Dachterrasse, das ist wirklich ganz großartig.
Na, da haben wir beide schon was gemeinsam. Pflanzen liebe ich auch und wohnen und das, was man mag, das hat ja eben auch viel immer mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Man könnte auch sagen, zeig mir dein Zuhause und ich sage dir, wer du bist. Und ab morgen gibt es im HR-Fernsehen eine Dating-Sendung, in der es genau eben darum geht. Singles schauen sich ganz unterschiedliche Wohnungen an und versuchen, anhand der unterschiedlichen Einrichtungen zu entscheiden, ob sie sich in den Menschen, der darin lebt, verlieben könnten, der eben dort wohnt. Und Sie, lieber Herr Linke, Sie sind in der Sendung Dreizimmer Küche Date als Experte mit dabei. Freuen Sie sich?
Absolut. Und ich gebe Kommentare dazu ab, was man in den Wohnungen genau sehen kann und was das für eine Beziehung bedeuten könnte. Grundsätzlich ist es natürlich eine total spannende Arbeit, weil ich weiß, dass sie relativ tief geht und weil es natürlich was Wichtiges ist, dass man einen Partner hat oder den richtigen Partner findet. Und ich glaube, dass auch die Teilnehmer total aufgeregt sind, was diese Sendung anbelangt, weil sie ihr Leben verändern könnte. Und das ist natürlich immer sehr spannend.
Und es gibt ja unterschiedliche Formate, wie sich Paare kennenlernen. Also wenn man noch mal ein paar Jahrzehnte zurückgeht und sich die deutsche Fernsehlandschaft anschaut, da war es Jürgen von der Lippe mit Geld oder Liebe. Es gibt so Formate wie Traumhochzeit, wo sich die Paare schon gefunden hatten und dann nur noch toll heirateten. Es gibt mittlerweile Formate, wo sich Menschen nackt auf einer Insel einschließen lassen und erstmal über den Sex gucken, ob sie vielleicht zusammenpassen. Aber Wohnen und das eigene Zuhause ist ja mit der privateste und intimste Bereich. Diese Tür, wenn wir die jemandem öffnen, sagt dir ja auch etwas aus. Was bedeutet Wohnen für Sie?
Für mich hat Wohnen eine ganz besondere Bedeutung. Das liegt vielleicht daran, dass ich Kind von Architekten bin. Ich bin quasi im Einrichtungshaus aufgewachsen. So schön sich das anhört, so schön war es gar nicht, weil wir sozusagen als Kinder immer in einem Showroom gelebt haben. Und dadurch vermisse ich so ein bisschen dieses Heimatgefühl und war eigentlich immer damit beschäftigt, mir eine Heimat zu bauen.
Was fehlt dem Showroom, was die Wohnung, das Zuhause denn dann hat?
Ein Showroom ist immer drauf getrimmt, dass es schön für andere Leute ausschaut, dass er auch natürlich funktioniert als Showroom, aber dieses Gemütliche, mal ein paar Sachen liegen lassen können, so sein, wie man ist, ohne Rücksicht zu nehmen, das fehlt natürlich dem Showroom. Und der Showroom hat immer sozusagen so eine Grenzzeit, wenn die Verkaufszeit vorbei ist, dann ist man wieder privat, aber am nächsten Morgen muss schon wieder alles tipptopp sein.
Mhm. Wobei haben Sie denn heute noch ein schlechtes Gewissen, wenn Sie etwas liegen lassen?
Überhaupt nicht.
Haben Sie alles abgearbeitet?
Ich glaube, ich habe alles abgearbeitet, genügend Therapie gemacht, um das alles aufzuarbeiten.
Lieber Uwe Linke, Sie sind heute unser Gast des Tages und wir reden eben über dieses Thema Wohnen. Und die HR3-Hörer können ja jetzt mal ihren Blick durch ihre Wohnung ein bisschen schweifen lassen, bevor wir beide in das Thema etwas genauer einsteigen. Hier bei uns im HR3 Sonntagstalk. Dreizimmer Küche Date läuft ab morgen im HR-Fernsehen und Uwe Linke ist heute unser Gast des Tages. Ja, das neue Jahr ist erst 6 Tage alt. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast, der konnte nicht anders. Er ist quasi in einem Einrichtungshaus aufgewachsen. Als Kind von 2 Architekten muss er sich ja praktisch mit Einrichten und Wohnen beschäftigen. Uwe Linke, Der ist Experte für Wohnraumpsychologie und hilft Menschen dabei, ihre Wohnräume so zu gestalten, dass sie eben zu ihnen, zu den Menschen, die dort wohnen, passen. Und viele Menschen scheinen Schwierigkeiten zu haben, genau zu wissen, wie sie denn wohnen wollen und was für sie vielleicht gemütlich ist. Uwe Linke, warum ist das eigentlich so, dass Räume, die privat sind und dass man daraus schließen kann, wie ein Mensch tickt, wenn man seine Wohnung eben genau anschaut?
Manchmal sind sie gar nicht so privat, weil wir natürlich auch Räume haben, die wir der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen zugänglich machen, wie zum Beispiel das Wohnzimmer oder manchmal auch die Küche. Aber den Besuch machen wir zum Beispiel nie das Schlafzimmer zugänglich, es sei denn, es ist schon ein sehr intimer Besuch. Ich glaube, dass das Wohnen für uns deswegen so eine Bedeutung hat, weil das eben das Gegenteil ist von dem Funktionieren, was wir sonst den ganzen Tag haben, wenn wir uns in der Gesellschaft aufhalten oder wenn wir im Job sind.
Welcher Raum ist wichtig, um jemanden kennenzulernen? Denn bei Dreizimmer-Küche-Date läuft es ja genau andersrum. Man trifft nicht erst den Menschen, hat nicht die Gelegenheit, mit ihm zu essen, ein Gespräch zu führen, sich in die Augen zu schauen, sondern man sieht erst die Räumlichkeiten.
Ja, und ich glaube, darin liegt auch wirklich die große Chance, weil wir ja sonst extrem optisch getriggert sind. Es gibt ein Schönheitsideal, das sozusagen in der Gesellschaft aufgrund der Zeit vorliegt. Und es gibt ein Schönheitsideal, das wir selbst haben. Also ein Mann mit breiten Schultern verheißt uns, dass der was tragen kann, stabil ist und Sicherheit gibt. Aber das muss gar nicht stimmen. Mhm. Also wir sind da sehr von optischen Reizen getriggert und in der Wohnung haben wir hoffentlich Zeit investiert, um uns das persönlich recht zu machen, uns einzurichten fürs Leben, und wir umgeben uns natürlich mit Investitionsgütern. Das heißt, wir kaufen uns Dinge, die halt 20, 30 Jahre da drin stehen. Das ist so, sagt die Statistik jedenfalls.
Bilder, Teppiche, ja. Regale, Lampen, all das spielt ja eine Rolle beim Charakter einer Wohnung. Worauf achten Sie zuerst, wenn Sie von jemand anderem die vier Wände betreten?
Wenn ich die Person nicht kennengelernt habe, dann würde ich auf jeden Fall ins Wohnzimmer schauen. Mhm. Und wenn ich das darf, würde ich vielleicht sogar noch ins Schlafzimmer schauen. Küche und Bad ist so eine Sache, weil wir die ja oft, wenn wir gemietet haben, gar nicht selbst eingerichtet haben. Und Essplatz ist ja auch mehr oder weniger so ein öffentlicher Raum. Aber im Schlafzimmer sehen wir natürlich, wie jemand mit dem Thema Entspannung und Intimität umgeht. Mhm. Und im Wohnzimmer sehen wir, wie jemand Prioritäten setzt, was seine Freizeit anbelangt. Oder am Essplatz würden wir sehen, wie jemand mit dem Thema Genuss und Gastlichkeit umgeht. Und das ist natürlich sehr spannend und aussagekräftig, weil wir bestimmte Werte haben, die wir auch verwirklicht sehen wollen in einer Partnerschaft.
Machen Sie das mal ein bisschen konkret. Beim Schlafzimmer schauen Sie dann erst, ob da Betten sind mit einer großen Besucherritze oder ob an der Decke ein Spiegel hängt, ob da noch eine Arbeitsfläche ist oder ein Fernseher darin. Worauf würden Sie achten?
Ich achte jedenfalls nicht auf die Ordnung. Das glauben die Menschen immer. Sie müssten aufräumen, wenn ich komme. Wenn es nicht total chaotisch oder nicht total zwanghaft geordnet ist, spielt die Ordnung keine große Rolle. Allerdings würde ich darauf schauen, ob jemand sozusagen Grenzen einhält. Also wenn jemand in seinem Schlafzimmer eine Kommode stehen hat und da sind Dinge drin, die einem gar nicht gehören, das kommt jetzt in der Sendung vor, das darf ich glaube ich schon verraten, dann finde ich es ziemlich eigenartig, weil ein Schlafzimmer doch ein ziemlich intimer Raum ist. Da würde ich jetzt nur Dinge aufbewahren von mir selber, die mir wichtig sind.
Ja, jetzt überlege ich die ganze Zeit, was könnte da in der Kommode drin sein, was demjenigen nicht gehört. Also man muss morgen dann natürlich reinschauen. Also Sie achten nicht auf Ordnung. Das hat nichts mit dem Wohlfühlen von uns allen zu Hause zu tun, ob man aufräumt oder nicht. Das kann nur stressig werden für eine Partnerschaft, wenn der eine ordentlich ist oder der andere eben immer die Schranktüren offen lässt, nachdem er etwas rausgenommen hat. Das kann ja schon ein großer Konfliktpunkt sein. Und es geht ja um zukünftige Partner, wenn wir uns die Wohnungen in dem neuen Fernsehformat dann anschauen.
Absolut. Also Ordnung ist ein Punkt, der sehr, sehr oft zu Streit führt. Ich bin ja auch Paartherapeut und habe dann halt die Themen immer wieder auf der Couch. Wichtig ist, glaube ich, dass man einen gemeinsamen Begriff für Ordnung findet und dass die zwei Menschen, die zusammen sind, wissen, worauf sie sich einlassen. Dass man sagt, okay, wenn der eine sehr zwanghaft ist, dann muss ich vielleicht als jemand, der ein bisschen schlampiger ist, da gewisse Zugeständnisse machen und umgekehrt natürlich auch. Aber wie es insgesamt ist, spielt eigentlich keine Rolle, wenn sich die zwei Menschen, die da wohnen, tatsächlich auf einen gewissen Standard einigen können.
Sag mir, wie du wohnst, so heißt es richtig. Und ich sag dir, wer du bist. Uwe Linke, Experte für Wohnraumpsychologie, ist heute meinem Gast im HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Unser Gast heute ist Uwe Linke. Der Mann weiß genau, was unsere Wohnungen, unsere Häuser über uns verraten. Spielt die Größe einer Wohnung eigentlich eine Rolle, um etwas über uns zu verstehen? Oder bleibt man seinem Stil immer treu?
Ich bleibe meinem Stil immer treu und ich glaube, dass das für die meisten Menschen gilt. Natürlich ist die Frage, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Aber erfahrungsgemäß, wenn jemand einen gewissen Füllgrad an Dingen gewohnt ist, wenn er das mag, dass er ganz viele Gegenstände hat, dann wird er das auf kleinem oder auf großem Raum schaffen und sich die Räume anfüllen. Und genauso geht's in einer ganz minimalistischen Art, auf einer ganz großen Fläche oder auf einer kleinen. Natürlich muss ich mehr Zugeständnisse machen, wenn ich sehr wenig Platz habe, damit noch alles funktioniert, damit ich alles unterbringe. Aber das ist schon was sehr Individuelles, ob ich quasi die Fülle mag oder ob ich es halt sehr reduziert mag.
Ganz den Raum dann an sich wirken lassen. Aber zum Beispiel, ich mochte immer und mag es auch immer noch Blumen in der Wohnung. Und als Studentin habe ich manchmal irgendwo einen Feld- und Wiesenstrauß dann gepflückt oder mir Zweige von einem Nachbarbaum abgerissen, damit was Grünes in der Wohnung ist. Und diese Leidenschaft ist zum Beispiel geblieben, so etwas in den Räumen stehen zu haben. Wer prägt uns denn eigentlich in puncto Wohnen? Sie kommen aus einem Architekten-Elternhaus, haben Sie uns schon verraten. Sind es die Eltern, die auch Vorbilder sind oder eben eine Möglichkeit zur Abgrenzung in puncto Wohnen?
Eigentlich immer beides. Also natürlich sind wir geprägt von dem Wohnen, das wir bei unseren Eltern erlebt haben. Und natürlich passiert auch gleichzeitig, dass wir sagen, nee, also so wie meine Eltern möchte ich es ganz bestimmt nicht haben.
Also die Eckbank in der Küche oder die ganz, ganz fetten, gemütlichen Sessel. Kann sein, dass man sich dann später genau davon distanziert?
Wahrscheinlich ist es natürlich durch eine Generationenfrage bedingt, aber ich glaube schon, dass wir die Eckbank wieder haben wollen. Die erlebt ja ohnehin seit vielen Jahren so eine Renaissance, aber nicht in dem Stil, wie es die Eltern hatten, sondern halt moderner, frischer, schlichter. Aber die Idee, sozusagen auf der Eckbank gemütlich zusammenzusitzen, das verlieren die wenigsten Menschen, wenn sie es mal erlebt haben.
Und Wohnraum verändert sich ja auch. Unser Geschmack, was das Einrichten angeht, verändert sich. Dort gibt es genau wie in der Mode Trends. Inwieweit werden wir davon beeinflusst, wenn wir jemanden beurteilen, wie er oder wie sie wohnt? Das machen ja die Kandidaten in ihrer neuen Sendung Drei-Zimmer-Küche-Date.
Wir werden extrem beeinflusst von Trends und das ist auch immer das Problem und das ist auch ein Teil meines Jobs, einfach rauszufiltern, was ist trendgetriggert und was kommt aus den Leuten echt als authentisches Wohnen heraus.
Nennen Sie mal ein Beispiel für einen Trend, wo Sie sagen, okay, das haben jetzt viele, aber ich weiß nicht, ob das auf den Kandidaten zutrifft.
Bei Farben kann man es ganz deutlich sehen. Wenn der Herbst kommt, gibt es immer die ganzen Brombeerfarben, Violetttöne. Natürlich springen da mehr Frauen auf als Männer. Frauen sind ja überhaupt sehr viel veränderungsaffiner, was Kleinigkeiten anbelangt. Männer ändern auch, aber seltener. Trotzdem,
den WLAN-Anschluss aber wenn dann, vielleicht mal.
Aber wenn, dann halt radikal. Das ist das, was Frauen tatsächlich weniger oft machen. Aber ansonsten, Stil der Möbel, alles ist letztendlich vom Trend getriggert. Und was Authentisches wäre, dass ich mir selber die Frage stelle, brauche ich das? Und wir haben in den letzten Jahren eine Entwicklung, wo
brauche ich das wofür? Für mein eigenes Wohlbefinden oder brauche ich das als Nutzgegenstand?
Es ist immer beides wahrscheinlich. Also manche Menschen stellen fest, dass sie eigentlich keine Couch mehr brauchen, weil Fernsehschauen kann man im Bett oder auf dem Schreibtisch. Und ansonsten trifft man sich mit Freunden am Esstisch und plaudert auch dort. Also man geht mit
das
Freunden nicht mehr
ja
auf die Couch.
Das wäre ja revolutionär, die Couch zu verabschieden.
Ja, es wird nie ganz passieren. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich einfach Gedanken darüber macht, sich damit auseinandersetzt. Und das ist das, was die Psychologen halt als Aneignungsprozess betrachten. Also ich setze mich mit dem Wohnen, mit dieser Wohnung, mit diesem Raum und mit meiner Art zu wohnen auseinander, finde heraus, was nicht nur mein Bedarf ist, sondern mein emotionales Bedürfnis.
Und das macht dann aus, ob ich mich wohlfühle, wenn ich mein eigenes Zuhause betrete. Wir haben doch alle diesen Moment, wir waren vielleicht eine Woche oder zwei Wochen im Urlaub. Dann kommt man zurück, schließt die Haustür auf und plötzlich sieht man ja zugestellte Ecken oder Räume, Wege, die wir sonst alltäglich ablaufen, die eigentlich ganz unpraktisch sind. Erst die Distanz schafft uns ja die Möglichkeit, die eigenen vier Wände nochmal neu zu sehen.
Das klingt so, als hätten Sie mein Buch schon gelesen. Da steht es nämlich genau.
Könnte sein als Vorbereitung für die Sendung, lieber Herr Linke.
Das ist genau der Punkt. Also wenn wir vom Urlaub zurückkommen, dann haben wir eine etwas distanzierte Sicht auf unser eigenes Wohnen. Und das empfehle ich den Menschen, dass sie dann durch die eigene Wohnung gehen mit dem Blick eines Fremden und zum Beispiel schauen, fühle ich mich hier noch wohl? Also entspricht mir diese Art zu wohnen überhaupt noch? Oder würde ich vielleicht lieber ein paar Sachen rauswerfen, weil ich merke, die brauche ich gar nicht mehr, die habe ich schon lange nicht mehr genutzt oder der Gegenstand passt einfach nicht mehr zu mir.
Aber das Loslassen fällt uns doch allen immer schwer. Das Absolut. Ist uns ja auch schwer gefallen, wenn wir uns entschieden haben, mit einem Partner zum Beispiel zusammenzuziehen. Der eine wollte seine Couch mitbringen, der andere. Und dann kennen wir alle das Ringen, welche Couch darf nun mit in die Wohnung oder nicht. Wir sprechen gleich weiter, denn es ist sehr, sehr spannend, ein Mann für Wohnpsychologie bei uns heute beim hr3 Sonntagstalk in der Sendung zu haben. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen über die Kandidaten verraten von Dreizimmer-Küche-Date, denn die Kandidaten lernen sich ja am hr-Fernsehen morgen kennen über die Wohnung des Gegenüber und sehen erst dann den Menschen dahinter. Ganz spannend. Gleich geht's weiter mit Uwe Linke. Hier ist der hr3 Sonntagstalk, der erste im neuen Jahr. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen und wir sind heute alle ein bisschen Voyeure. Wir schauen in die Wohnungen der anderen und haben uns dafür den Wohnraumexperten Uwe Linke eingeladen. Und er sagt, die Wohnung eines Mannes verrät, wie der mit wichtigen Herzensangelegenheiten umgeht. Er, Uwe Linke, ist heute mein Gast hier im hr3 Sonntagstalk und Experte im neuen hr-Fernsehformat Dreizimmer Küche Date. Die startet morgen Abend um 7:45 natürlich im hr-Fernsehen. Und Uwe Linke, wer macht denn eigentlich mit und warum?
Es gibt drei Alterssegmente, 30, 40 und 60 Jahre. Das wären drei Sendebeiträge pro Sendung, richtig. Und es gibt drei Kandidaten und einen Single oder eine Single-Frau natürlich. Es ist so, dass der Single-Mann oder die Single-Frau sich die Wohnung von jeweils insgesamt drei Leuten anschaut und dann eine Entscheidung trifft, wen er kennenlernen möchte.
Okay, also wenn mir eine Wohnung nah ist, ist das dann eine Garantie dafür, dass ich diesem Menschen auch nah sein könnte?
Ja, oft ist es so, dass wir uns die Frage stellen, und das sieht man ja auch bei den Kandidaten, die haben so ein inneres Konzept für Go und No-Go. Also viele sagen, also wenn in der Küche da unabgespültes Geschirr steht, das geht ja gar nicht. Und man merkt auch, wo die Unterschiede sind. Also wir haben einen Kandidaten.
Worauf achten Männer und Frauen oder ist das unabhängig vom Geschlecht?
Es ist manchmal unabhängig vom Geschlecht und auf bestimmte Dinge sind Frauen ganz spezifisch. Frauen sind ein bisschen unkritischer, weil sie wissen, dass Single-Männer sozusagen in einer anderen Situation sind und ein bisschen ungeschickter sind,
also
was das Wohnen anbelangt.
Also die Wollmäuse oben auf der Abzugshaube auf dem Küchenschrank, da können wir dann schon mal drüber hinweggucken.
Genau, vielleicht können wir nicht drüber hinweggucken, vielleicht stört es uns, aber es wäre kein Grund, nicht mit diesen Menschen zusammenzukommen. Wir würden nur, wenn wir selbst in diesem Haushalt wohnen würden, sehr genau darauf achten, dass es eben nicht mehr passiert. Was besonders spannend ist, das ist eben, dass die Leute so eine bestimmte Idee haben, wie etwas sein muss. Und dann sieht man den Leuten auch die Enttäuschung an, wenn es nicht so ist, ja, wenn es nicht erfüllt wird. Und auch die Überraschung, wenn zum Beispiel, wir haben einen Single dabei, der hat halt, obwohl er alleine wohnt, zwei Waschbecken geplant in dem Badezimmer, das er sich erst neu eingerichtet hat. Genau.
Da muss man nicht dann alleine bleiben. Oder man denkt natürlich dann, da hat schon jemand gewohnt.
Ganz genau. Diese zwei Gedanken gehen eben den Menschen durch den Kopf. Genauso ist es, wenn jemand.
Aber jetzt mal ehrlich, bei 30, 40 und 60 kann man ja davon ausgehen, dass es jetzt alles keine Jungfrauen mehr sind und die auch vor den neuen Partnern, potenziellen neuen Partnern schon ein Liebesleben hatten.
Hoffentlich. Also wenn ein Partner mit 30 der Erste wäre, wäre es schon echt schwierig, weil man natürlich auch Beziehungserfahrungen sammeln muss.
Oder wenn ein 50-Jähriger noch im Kinderzimmer leben würde, würde mich das zum Beispiel auch abschrecken.
Das gibt's alles. Also jetzt nicht in unserer Sendung, aber natürlich gibt's das im wahren Leben, dass Menschen sozusagen nie aus der Kinderstube ernsthaft rausgekommen sind oder zumindest nicht aus dem Verhalten. Ich habe Professorenwohnungen gesehen, wo die Leute wohnen, als wären sie selbst noch die Studenten. Also da hat sich das wenig weiterentwickelt, weil immer die Arbeit im Fokus war. Das ist alles sichtbar.
Wem fällt es denn leichter, von einer Wohnung auf einen Menschen zu schließen? Eher den Frauen, wenn sie auf männliche Wohnungen schauen oder umgekehrt?
Lustigerweise ist es in unserer Sendung mindestens gleich stark. Normalerweise ist es aber so, dass Frauen viel eher auf die Details in der Wohnung achten und sich tatsächlich auf die Wohnung beziehen, um herauszufinden, wie Verhaltensmuster bei Menschen sind. Mhm. Die sind natürlich auch schönheitsgetriggert oder optisch getriggert. Aber sie sagen, die Frau sagt natürlich, naja, ich muss mit dem Typen auch klarkommen. Der muss auch ein nettes Verhalten haben. Der muss liebevoll sein oder so. Also da spielt das Verhalten schon eine sehr große Rolle. Männer sind manchmal ein bisschen einfacher gestrickt und manchmal ein bisschen oberflächlicher.
Da macht das nichts, wenn die Jalousie mal nur an einem Haken so schief vorm Fenster hängt. Und wir Mädchen gehen ja irgendwie von einer Party und sie wissen genau, ah ja, die Farbschattierung orange-violett fand ich ganz schön, Schatz. Wie hat sie dir denn gefallen? Und dann haben die meisten Männer sowas ja überhaupt nicht mitbekommen.
So ist es. Das liegt natürlich auch ein Stück weit an unserer Kultur. Wenn Sie mal in die Zeitschriftenlandschaften schauen, dann sehen Sie, dass es ungefähr 100, 200 Titel für Frauen gibt und nur eine Handvoll für Männer. Also wenn nicht gerade nackte Mädels drin sind, dann beschäftigen wir Männer uns mit Sport,
oder Fleisch,
mit Beruf.
Jetzt anderes Fleisch, ne?
Richtig,
zum
ja.
Grillen.
Genau. Wir beschäftigen uns vielleicht mit dem Grillen oder mit anderen Dingen, aber wir Männer verändern unsere Frisur ja nur, weil uns die Haare ausfallen. Und Frauen lernen quasi vom Kindesalter an, wie man sich schön anzieht, was man verändern kann, welche Frisur man gerade trägt. Also Frauen sind eigentlich in einem ständigen Veränderungsmodus und das sind wir Männer nicht.
Aber dann unterschätzen ja Männer eigentlich diesen Bonus, das Lockmittel, ja, eine tolle Wohnung zu haben, wenn uns Frauen
absolut.
Das gefällt.
Absolut.
Also Warnung an die Jungs da draußen, die schon mal zwei Waschbecken eingebaut haben, ja. Guckt mal, wie es aussieht, ja, auch unterm Bett oder mal die Klobrille hochheben, wenn da alles irgendwie gelblich eingefärbt ist, dann sehen wir das natürlich nicht so gerne.
Wir werden was sehr Spannendes, glaube ich, erleben, weil man denkt natürlich, dass extreme Beispiele dazu führen, dass man sich abwendet. Und das ist aber gar nicht so. Also eine perfekte Wohnung oder ein perfektes Haus führt nicht dazu, dass man attraktiver wird, sondern das kann auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen führen. Und Wohnungen, die fast keine Aussage haben, völlig neutral sind, können auch dazu führen, dass jemand sagt, da sehe ich jetzt so wenig, das ist schon wieder spannend, das ist schon wieder interessant.
Also die Sendung ist auf jeden Fall etwas, wer sich gerne mit Psychologie beschäftigt, wer gerne einrichtet, wer gerne datet. Sie erfüllt viele, viele Punkte und Uwe Linke ist heute unser Gast des Tages. Wir reden gleich weiter im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Was erkennen wir, wenn wir die Wohnung von Freunden, von Bekannten das erste Mal betreten? Ich habe Uwe Linke heute zu Gast, Einrichtung, Wohnungsexperte, Paartherapeut. Sie haben viele, viele Berufe und sind jetzt tätig im neuen hr-Format, was man morgen sehen kann. Drei-Zimmer-Küche-Date, wo sich Menschen kennenlernen, beziehungsweise erstmal die Wohnung kennenlernen und sich dann entscheiden, möchte ich den Typ oder die Frau dann auch etwas genauer treffen. Welche Merkmale in einer Wohnung lassen denn darauf schließen, diesen Menschen geht es ganz gut?
Naja, es gibt so ein Gutgehen im Sinne von, ich bin fähig, mein Leben zu meistern, kann mir gewisse Dinge leisten, die ich schön finde. Und es gibt so einen anderen Bereich von Gutgehen, wo es um dieses seelische Wohlbefinden geht. Da geht es um Zufriedenheit, da geht es um einigermaßen entspannt sein, den privaten Dingen nachgehen können, die mir Spaß machen. Und ich glaube, da gibt es eine relativ große Differenz, wenn man so perfekte Häuser sieht, die Einrichtungen haben, die man auch in der Wohnzeitschrift finden könnte, dann ist es manchmal der Fall, dass die Menschen im Prinzip aber relativ unzufrieden sind.
Und wenn man sich moderne Architektur anschaut, hat ja viel mit großen Glasflächen zu tun. Man sitzt ja gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit dann immer in so einem beleuchteten Kubus. Dann hat man schon immer als Betrachter von außen das Gefühl, die müssen drin andauernd aufräumen oder sind immer wie unter Beobachtung. Aber die Kandidaten in ihrer Sendung lassen ja auch den Blick streifen durch die Wohnung. An welchen Gegenständen bleiben sie denn hängen?
Was den meisten Leuten auffällt, das ist, wenn jemand viele Fernsehgeräte hat. Das ist schon so ein bisschen Zeichen für Einsamkeit, weil man halt immer wieder für Unterhaltung an jeder Ecke sorgt. Oder ein bestimmter Grad an Leerheit, also wenn es viele weiße Wände gibt und Bereiche ungestaltet sind. Das fällt immer total stark auf, weil das kann toll ausschauen im Sinne des Minimalistischen, aber es kann auch einfach so aussehen, als hätte jemand halt sein Zeug dahin abgestellt und nicht wirklich eingerichtet und
als
dass die Wohnung so ein Provisorium ist.
Genau.
Ganz genau. Und diese Provisorien, die fallen eigentlich schon immer auf.
Nun kennen viele von unseren hr3-Hörern die Situation, man zieht mit jemandem zusammen. Das heißt ja oft, dass zwei Haushalte zusammengesetzt werden müssen wie ein Puzzle. Ja, man muss sich ergänzen. Das ist ja schon häufig Konfliktpotenzial. Gibt es das kleine Einmaleins von Ihrer Seite, lieber Uwe Linke, des Zusammenziehens?
Also
Sie atmen so schwer. Scheint ein schwieriges Thema zu sein.
Naja, es ist sozusagen der Anfang des Themas, wie ich zur Psychologie gekommen bin. Ich habe ja nicht Psychologie studiert, sondern ich bin Therapeut, Paartherapeut unter anderem. Und es kam daraus, dass ich in meinem Einrichtungshaus vor vielen Jahren oft bemerkt habe, dass das Thema ja nicht ist, dass man den richtigen Gegenstand findet, sondern dass man zu zweit sich auf den richtigen Gegenstand einigen kann. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, aber die Kommode von der Oma, die muss unbedingt drin sein und der andere oder die andere findet es ganz, ganz hässlich, dann kommt es zu einem Streit und man steht daneben als Einrichter und fragt sich, was soll das jetzt? Es kann doch eigentlich gar nicht um das Möbel gehen, ja? Dafür wird sich doch ein Plätzchen finden.
Was steckt hinter diesem Streit um Omas Kommode?
Jedenfalls nicht Omas Kommode, sondern da geht es natürlich um Macht. Wer darf sich durchsetzen und wie kann er sich durchsetzen? Männer delegieren ja das Thema Einrichten gerne an Frauen. Frauen nehmen es ja auch ganz gerne und kümmern sich darum.
Also haben Frauen Macht beim Thema Einrichten?
Zumindest wenn es um die Details geht, um die Ausschmückung, um die Farben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Männer sind ja unfarbig sozusagen unterwegs. Da gibt es ja nur schwarz und braun, manchmal blau und vielleicht auch noch weinrot. Und dann hat sich's aber schon mit den
da
Farben.
Da seid ihr aber schon ganz schön verrückt, wenn ihr weinrot mit reinnehmt.
Das stimmt, ja. Die Frau hat natürlich die Macht und sie ist ja auch sozusagen für das Gemütlichsein zuständig. Glauben wir Männer jedenfalls oder glauben viele Männer. Insofern ist
gibt
das auch der Entzündungspunkt.
Gibt es einen Tipp, wie man diese Machtkämpfe minimieren kann?
Wenn das Paar gut gelernt hat, miteinander zu kommunizieren, dann bin ich sicher, dass sich ein Kompromiss findet. Ich schlage da immer zwei Lösungen vor. Also entweder Omas Kommode kriegt quasi wirklich einen Ehrenplatz, der dann sozusagen wenig Konkurrenz hat, eine eigene Wand, wo nur dieses Stück steht, farblich umrahmt ist, verschiedene Dekorationsgegenstände. Oder man macht halt sozusagen im Stil des einen ein komplettes Zimmer und ein anderes im Stil des anderen. Insofern muss man sich einfach darauf einigen, wie man mit solchen Situationen umgeht. Am schlechtesten sind immer die Lösungen, wo letztendlich beide einen großen Kompromiss eingegangen sind. Das sieht man dann spätestens, wenn die Leute sich trennen und dann keiner mehr die Dinge haben will, weil es für beide einfach so ein großer Kompromiss war, dass es eigentlich für niemanden ernsthaft gepasst hat.
Beide bringen ihre eigene Geschichte, die Vergangenheit mit und wollen sie ja neu schreiben. Wäre es dann nicht eigentlich am besten, man fängt mit allen Dingen neu an?
Absolut. Das ist genau, glaube ich, die Zauberformel. Schwierig wird es, wenn sozusagen einer eine Wohnung hat, die groß genug ist, dass beide drin wohnen können und dann zieht man zu dem einen. Und dann zieht man in die Wohnung des anderen und ist im Grunde genommen immer
in sein
Gast.
Ja.
Genau, man ist Gast immer noch in dieser Wohnung und dann gehen einem viele Dinge nichts an oder man darf ja nichts sagen oder man hat keinen Einflussbereich. Und wichtig wäre sozusagen, wirklich von vorne anzufangen. Dafür gibt es ja auch so eine Methode, die nenne ich Asservatenkammer. Man räumt einen Raum komplett aus und räumt den zusammen wieder ein und entscheidet aber bei jedem Stück aufs Neue durch Diskussion, brauchen wir das, inwiefern macht es Sinn, den Gegenstand aufzustellen, wo macht es Sinn, also sozusagen diesen Aneignungsprozess gemeinsam und zusammen wieder zu erledigen, als würde man sich tatsächlich neu einrichten, auch wenn man nur die gebrauchten alten Sachen hat. Trotzdem, der Vorgang ist das Wichtige, also dieser Prozess, dass wir zusammen diskutieren.
Dass beide Ja sagen.
Ganz genau. Und dass beide auch bereit sind, bestimmte Kompromisse einzugehen, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so schön ist, weil ich auf was verzichten muss. Und das ist eben natürlich besonders schwierig für denjenigen, der mehr hat oder der die größere Wohnung hat oder der eigentliche Wohnungseigentümer ist. Und genau für die ist es noch viel wichtiger, diesen Aneignungsprozess zusammen vorzunehmen und dadurch zu einer Lösung zu kommen, die für beide gut erträglich ist.
Weil sonst fliegt einem ja nach Monaten oder nach Jahren dann das ganze Ding wahrscheinlich wie so ein Dampfkochtopf um die Ohren. So stelle ich mir
ganz
das
genau
vor. Wenn ich in die Wohnung eines Partners einziehe und darf kaum etwas verändern, also weder an den Sitzbezügen noch an der Wandfarbe, kann das ja im Streit dann sein. Deine Sitze waren schon immer hässlich oder was auch immer dann hochkommt im Konflikt.
Ja.
Spannendes Thema, Wohnen, wie wohnen wir miteinander, wie beurteile ich die Wohnung von Männern oder Frauen, in die ich mich vielleicht potenziell verlieben könnte. Uwe Linke hier im HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Wir sind wieder für Sie da. Es ist der erste Sonntagstalk im neuen Jahr. Und wir wollen, dass Sie vielleicht schöner, vielleicht anders wohnen. Und deswegen haben wir zu Gast heute Uwe Linke. Designer ist er, Therapeut und seit Jahren ein erfahrener Gestalter von Wohn- und Businessräumen. Und das neue Jahr ist ja für viele von uns der Anlass, mal die Wohnung, das Haus, okay, auch mal den Keller aufzuräumen, auszumisten und vielleicht auch etwas umzugestalten. Und viele von uns denken, das ist aufwendig und das ist teuer. Lieber Uwe Linke, wenn ich
meinen Wohnraum neu gestalte, ohne Unsummen ausgeben zu müssen. Geht das?
Naja, es kommt wahrscheinlich sehr darauf an, ob ich bereit bin, grundsätzlich Kompromisse zu machen. Ich könnte mich selber als Handwerker betätigen. Mhm. Man kann ja für viele Dinge kann man einfach Stoffbezüge nähen. Das ist relativ simpel. Oder man kann sie
Türen
zum Nähen
abschleifen,
bringen.
Stühle abschleifen.
Genau, es gibt eine ganz neue Art von Farbe. Die ist im Prinzip wie Wandfarbe. Diese Kalkfarben, die kann man auf jeden Lack drauf tun oder man kann jede Holzoberfläche damit gestalten. Ein bisschen wird uns abhalten, dass die meisten Deutschen in Mietwohnungen wohnen und deswegen nicht so viel natürlich beeinflussen dürfen oder vielleicht nicht so viel investieren wollen, verständlicherweise.
Aber bei den eigenen Möbeln kann man ja seine Kreativität dann ausleben lassen, ne?
Ganz genau. Und ich glaube, da ist viel mehr möglich, als wir denken. Und ich glaube auch, man kann viel mehr mit sehr preiswerten Dingen machen. Also ich bin vor Jahren mal zu einer Zeitschrift gerufen worden, da sollte ich mir 7 Wohnungen anschauen und ein Zuhause, das hat mich wirklich total beeindruckt. Das war eine junge Frau, die hat in einem Güterwaggon gelebt und sie hatte sich den eigentlich mit Möbeln vom Schrott eingerichtet. Aber so genial, das war so gemütlich, alles war so ein bisschen kaputt, aber sie hat es wieder repariert. Mhm. Da war so ein Spiegel in 1000 Teile gesprungen und sie hat es wie ein Mosaik mit so kleinen Steinchen wieder zusammengesetzt. Das war nachher besser als ein perfekter Spiegel und sie hat die Teppiche wieder ein bisschen repariert und andere Stücke eingesetzt. Das ist eine Technik, die vor 5 Jahren in der Teppichwebkunst Furore gemacht hat. Also die hat tatsächlich vieles neu erfunden. Sie hat das mit den Paletten gemacht, was jetzt seit ein paar Jahren auch total modern ist. Also sie hat ganz vieles eingesetzt und das hat zu einem wunderschönen Ambiente geführt. Das war viel toller als die völlig überteuerten Architektenhäuser, die ich da gesehen habe. Und ich glaube, wir unterschätzen die Möglichkeit, die wir haben, aus dem, was da ist, was zu machen. Das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Wenn jemand noch Stoff in der Truhe hat, dann kann man aus dem was Tolles machen. So hat ja mein Job eigentlich angefangen. Ich bin ja eigentlich Modedesigner, Gelernter und habe quasi aus den Fetzen, die zu Hause übrig waren oder aus den Vorhangmustern, die von meiner Mutter übrig waren, aus dem Laden, angefangen, Dinge zu nähen, die ich mir so im Laden hätte nie leisten können. Und ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial ist und dass wir die Freude, die wir dabei entwickeln können, wenn wir was selber machen, dass die riesig ist. Also ich habe genügend Geld.
Noch zusätzlich als Extra-Bonus dann auch noch der eigene Stolz, dass man das geschafft hat. Dann, ne?
Genau, und das fängt mit Farbe an. Also wenn ich mir was verändern will in meinem eigenen Zuhause, dann kann ich mir einen Eimer Farbe leisten. Das kann sich im Prinzip jeder. Ich habe zum Beispiel eine Dachterrasse und ich könnte mir im Bioladen alles kaufen, aber ich freue mich an diesen 4 Birnen, die ich dieses Jahr von der eigenen Dachterrasse geerntet habe und ich möchte gar nicht wissen, wie viel Trinkwasser ich dafür vergeudet habe, um die Pflanze zu gießen, aber die sind mir einfach viel wert, auch wenn sie nicht perfekt sind, haben sie einfach wahnsinnig toll geschmeckt und der Stolz auf was selber gemacht ist, den darf man nicht unterschätzen. Man soll also nicht nur so ein Instant-Wohnen machen, sondern man kann beim Wohnen wirklich immer sehr viel selbst beeinflussen und auch aus gebrauchten Dingen wirklich tolle Sachen machen.
Das passiert ja eben auch in vielen Büros, Pflanzen ziehen ein. Auch Arbeitsflächen werden etwas wohnlicher. Es gibt mittlerweile ja auch Bürokonzepte, wo viele Menschen dann zusammenarbeiten für einen bestimmten Zeitraum. Und diese Büros sehen teilweise auch schon ein bisschen aus wie Wohnungen, wenn man jetzt nochmal in die Gegenwart schaut, beziehungsweise in die Zukunft. Wollen wir nochmal über Pflanzen und über Licht sprechen in Wohnungen?
Gerne,
welche Bedeutung haben Pflanzen? Weil Ihre Kandidaten schauen sich auch gegenseitig an. Wenn sich jemand um eine Pflanze kümmert, ja, und die liebevoll hegt und pflegt, sagt das auch etwas über diesen Menschen aus?
Ich bin relativ sicher. Also es gibt natürlich mehr Pflanzen bei Frauen, muss man ganz deutlich sagen, weil Frauen schon eher den Drang haben, sich um Menschen oder um Dinge zu kümmern und Männer haben es eher nicht. Das ist ein bisschen schade. Man muss es nicht allein an der Pflanze festmachen, aber wenn sich jemand sozusagen um die individuellen Bedürfnisse eines Lebewesens kümmert und da gehören eben auch Pflanzen dazu, dann wird es ihm sehr wahrscheinlich auch leichter fallen, sich um die individuellen Bedürfnisse von einem Menschen zu kümmern und darauf Rücksicht zu nehmen. Wenn sozusagen Orchideen am Südfenster stehen und jeden Tag mit einer Kanne Wasser übergossen werden, dann kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch wenig daran interessiert ist, wie es der Pflanze geht. Dann ist er nur sozusagen an dem Schönheitswert interessiert. Aber nicht an dem, was eine Orchidee braucht. Weil man das einfach überall nachlesen kann oder googeln kann, wie man mit einer Orchidee umgeht. Daran könnte man schon sehen, dass Menschen eben Kümmerer sind oder eben nicht.
Sagt Uwe Linke,
Experte für Wohnraumpsychologie. Und Sie sehen ihn am Montag, 7:45 im hr-Fernsehen in der neuen Sendung Dreizimmer-Küche. Date, da besuchen Singles Wohnung anderer Singles und entscheiden dann, ob sie sich auf ein Date treffen wollen. Tür auf, Licht an, Anfang Januar. Ganz normale Handgriffkombination zu Hause bei uns oder im Büro. Doch manchmal haben wir alle das Gefühl, so richtig hell wird es überhaupt nicht. Uwe Linke, Sie sind unser Experte heute, Wohnraumpsychologe im hr3 Sonntagstalk und Sie beschäftigen sich seit über 20 Jahren mit der Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen. Wie beurteilen Sie denn das Licht in Wohnungen?
Für mich als Profi, der auch als Lichtplaner tätig war, sehe ich Licht natürlich in einem ganz anderen Zusammenhang wie die meisten Menschen. Was wir in den Wohnräumen sehen, ist natürlich begrenzenderweise immer der Lichtanschluss, der in der Mitte des Raumes hängt, der ehrlich gesagt ganz selten tauglich ist, weil wir meistens an der Decke in der Mitte des Raums kein Licht brauchen, sondern überall woanders. Insofern
nimmt der Trend langsam ab?
Nee, der nimmt leider nicht ab. Das Problem ist, dass halt sozusagen Elektroinstallateure, Elektriker oder eben auch Hausplaner nicht auf die Einrichtung gehen. Können sie auch nicht, weil die ja noch nicht steht, wenn man ein Haus fertig macht, sondern letztendlich auf den Raum schauen. Also wir sagen dazu immer Architekturlicht. Und das heißt, der Raum ist so und so groß, also braucht er so und so viele Anschlüsse. Und das kann man mit einer, weiß ich nicht, 100-Watt-Birne oder heute 10-Watt-Birne in LED-Technik erschlagen. Aber es funktioniert einfach nicht, weil Licht ist einfach so viel mehr als nur Helligkeit. Licht ist halt wirklich Ambiente, ist Stimmung, ist Atmosphäre. Und mit einem Raum schön hell zu kriegen unter drei Lichtquellen, das funktioniert ehrlich gesagt gar nicht.
Und dann gibt es ja noch das natürliche Licht, ob jetzt jemand in einer Dachgeschosswohnung ist oder eine große Fensterfront gerne mag oder es eher die kleinen Butzenscheiben liebt.
Ja, das kann ich halt wenig beeinflussen. Also entweder ich komme mit dem Raum zurecht, so wie die Fenster halt sind, so groß oder so klein. Aber das natürliche Licht kann ich wenig beeinflussen. Das künstliche Licht, das kann ich sehr stark beeinflussen. Und da wäre von mir immer der wichtigste Tipp: Man setzt sich auf einen Lieblingsplatz und schaut einfach dorthin, wo man gerne hinschaut. Und da braucht man Licht, um diese Bereiche zu erhellen. Und wichtig ist auch, dass sozusagen eigentlich die Ränder, die Wände, die Ecken beleuchtet werden, weil dann kommt uns der Raum groß und weit vor. Wenn die Wände und die Decken komplett dunkel sind, dann zieht sich der Raum optisch zusammen und dann sitze ich in der dunklen Höhle.
Was ist mit Materialien wie Parkett oder ein Steinfußboden oder Fliesen, Laminat? All das sind ja auch Entscheidungen, die wir fällen. Sagen die auch etwas über uns aus?
Ganz sicher. Also zum einen würde ich mal auf die Härte eines Materials gehen. Wenn ich Stein- oder Fliesenboden möchte, dann ist es natürlich ein relativ harter Auftritt. Ich höre es ja auch sofort. Und natürlich habe ich dann auch immer das Thema mit der Kältestrahlung. Also das hat was mit mir zu tun, ob ich sozusagen einen warmen Holzboden möchte oder ob ich sozusagen eher so eine klinische Oberfläche haben möchte, wo ich alles sozusagen hygienisch reinmachen kann.
Schön kärchern kann.
Richtig. Oder ob ich es gut ertrage, dass es halt ein weicher, flauschiger Boden ist, auf den ich vielleicht ein bisschen aufpassen muss, weil er halt tatsächlich etwas fleckempfindlicher ist, aber mir dafür natürlich viel mehr Gemütlichkeit bringt und den Schall dämpft und so weiter. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wie ein Mensch mit Materialien umgeht. Und man sieht ja seit Jahren, dass immer weniger Wohntextilien verwendet werden. Viele Leute haben gar keine Vorhänge mehr, wie wir es zum Beispiel aus Holland oder aus skandinavischen Räumen kennen. Ich halte den Trend für, ja, nicht gefährlich, aber ich finde ihn sehr schade, dass weniger Textilien verwendet werden, weil die machen einfach so viel aus. Und das Argument, ja, das ist so pflegeintensiv, das kann ich gar nicht teilen, weil wenn man die Vorhänge einmal im Jahr wäscht, ist es auch wieder gut. Dann hat man, wenn man es außer Haus gibt, 30 Euro fürs Mangeln und fürs Waschen ausgegeben. Das können sich eigentlich wirklich alle Menschen leisten.
Farbe an den Wänden, also der Trend aus den 2000er Jahren, alles weiß, 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 viel Möbel mit Leder und Stahl, der geht ja auch langsam vorbei. Alles wird weicher und wohnlicher. Die Farbintensität nimmt zu. Es gibt wieder viele Tapeten, die gelegt und geklebt werden. Also eher geklebt wahrscheinlich an die Wände als gelegt auf dem Boden. Was ist mit den Farben? Farben haben ja auch eine eigene Psychologie.
Farben wirken immer und sie wirken total unbewusst und sehr stark. Also das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, weil wir durch Farben einfach so stark beeinflusst werden, auch ohne, dass wir es direkt merken.
Dann reden wir gleich drüber über Ihr Lieblingsthema, die Farben des Uwe Linke. In welchen Farben wohnen Sie und in welchen Farben sollten wir vielleicht leben? Wir reden gleich drüber hier im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, Uwe Linke. Wir haben heute einiges besprochen zum Thema Wohnen, Einrichten. Anlass ist das neue HR-Format Drei-Zimmer-Küche-Date, wo zukünftige, vielleicht Paare, Mitbewohner auf die Wohnungen von Männern und Frauen schauen und dann entscheiden, daten wir die oder nicht. Nochmal ganz kurz, wir haben gesagt, Farbe spielt eine Rolle, eines Ihrer Lieblingsthemen. Wie wirken Farben auf uns?
Ja, zum einen wirken erstmal Farben, wenn wir welche verwenden. Wir sind ja eine Nation, die sehr unmutig mit Farben umgeht. Da müssen wir nur mal nach Holland gehen, nach Italien oder in südlichere Länder, die gehen ja sehr viel farbenfroher.
Sinnlicher ist das ja.
Absolut.
Also mehr Mut zur Farbe?
Mehr Mut zur Farbe, absolut. Das muss man natürlich auch noch mehr den Männern sagen als den Frauen. Die Frauen haben da ein bisschen mehr Mut. Die Männer haben meistens schwarz, weiß, grau, vielleicht ein bisschen braun und das war's dann schon. Aber Farbe wäre eben ein relativ preiswertes Gestaltungsmittel und es dekoriert eine komplette Wand. Mhm. Man muss dann gar nicht mehr so viel machen.
Und kann gute Laune machen, ja? Bilder
Absolut.
Wirken darauf ganz anders. Ein Möbel vor einer intensiven ja. Farbe kann natürlich auch ganz anders aussehen. Wohnen mit Kindern ist natürlich auch etwas anderes, als wenn wir beide uns jetzt vielleicht überlegen, ohne Kinder, wie richte ich einen Wohnraum ein? Das verändert natürlich auch nochmal die Räumlichkeiten, die wir dann da haben.
Und Kinder würden nie weiße Wände haben.
Ja,
Kinder
das
würden
stimmt.
immer alles bunt machen.
Und die schaffen es, jede weiße Wand dann in eine bunte Wand zu verwandeln. Wenn Sie sich mit Wohnraumpsychologie beschäftigen, dann sind Sie jetzt vielleicht bereit für unseren Fragenhagel. Fast am Ende der Sendung. Ich sage immer ein Wohnraumaccessoire und Sie vielleicht kurze Frage, kurze Antwort dazu, was Ihnen dazu einfällt.
Okay, ja? Ich probiere es.
Oder mit welcher Charaktereigenschaft Sie es verbinden. Etagere.
Altmodisch.
Buche Blau Esszimmerstühle.
80er Jahre.
Schrankwand Marke Gelsenkirchener Barock.
Gibt es immer noch sehr viele davon.
Wandtattoos.
Ist eine nette Erfindung der 90er, finde ich aber immer noch gut.
Offene Küchen.
Heißen im Osten amerikanische Küchen, finde ich großartig.
Bücher ohne Wohnung. Wohnung ohne Bücher.
Für mich schrecklich, für manche vollkommen akzeptabel.
Schwammtechnik an den Wänden.
Ja, weiß ich wirklich nicht.
Ungemachtes Bett.
Völlig egal.
Halogenstrahler.
Wird immer noch zu viel verwendet und es gibt super LED-Leuchtmittel heute.
Monster-TV-Flatscreen, der einen fast erschlägt, wenn man in die Wohnung kommt, bedeutet für Sie?
Typisches Männeraccessoire.
Selbstgebaute Europalettenmöbel.
Großartig.
Rollo oder Jalousie?
Rollo, weil Textil.
Würden Sie immer bevorzugen?
Ja.
Was macht grundsätzlich glücklicher? Die Wohnung oder das Haus mit Garten?
Ein echtes Zuhause und das kann sich sowohl da wie dort abspielen.
Was ist für Sie zu Hause?
Ein Ort, den ich wirklich mit meinen eigenen Mitteln mir intensiv angeeignet habe, wo ich mich wirklich gern zurückziehe, auftanken kann, Zeit verbringen möchte und mich geborgen fühle. Und da ist es völlig egal, wie groß das ist.
In Großstädten ist Wohnraum, der Mangel an Wohnraum, der Quadratmeterpreis an Miete oder wenn man es kauft, ein großes Thema. Es ist Themen gewesen in Wahlkämpfen. Müssen wir mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen in Ihren Augen?
Wir müssen vor allem geeignetere Wohnungen finden, weil wir haben eigentlich große Bestände an Wohnraum, aber die sind zugeschnitten für eine klassische Familiensituation, die es heute eigentlich zum Großteil nicht mehr gibt. Eltern plus ein, zwei Kinder kommt vor, ist aber heute einfach überhaupt nicht mehr Standard und wir bräuchten viel mehr unterschiedliche Wohnmodelle, dass Alte und Junge zusammen wohnen können, dass es größere Wohngemeinschaften geben kann mit Räumen, die gemeinsam genutzt werden und trotzdem jeder seinen Rückzugsbereich hat. Wir haben eine Schwemme von Drei-Zimmer-Wohnungen, aber ganz wenig Einzimmer-Apartments. Also es ist der falsche Wohnraum, der uns zur Verfügung steht und den wir leider heute so nicht mehr nutzen können. Und da besteht tatsächlich relativ großer Bedarf.
Es gibt viele neue Wohntrends. Es gibt Architekten, jetzt nicht nervös werden, weil sie aus einem Architektenhaushalt kommen, die schauen, wie die Zukunft sein kann in einer mobilen Gesellschaft. Es gibt Häuser aus dem 3D-Drucker mittlerweile. Es gibt sogenannte Mini-Häuser, die man wie ein Trailer-Home auf Räder packt und mit denen wir alle umziehen können. Also Wohnen wird sich auch verändern?
Wohnen muss sich verändern. Wir beanspruchen immer mehr Raum pro Nase, sind aber eigentlich trotzdem immer ein Stück weit unglücklicher geworden durch die Wohnsituationen und durch den ökologischen Wandel, den die Umwelt schon mal vollzieht, ohne dass wir das großartig beeinflussen können, müssen auch wir unser Wohnen letztendlich verändern, weil wir eben an die Grenzen ankommen und weil viel Wohnraum heißt, dass wir viel heizen müssen. Wir werden auch in Zukunft kühlen müssen und es gibt alles ein riesiges ökologisches Problem und das wird unser Wohnen ganz, ganz stark beeinflussen.
Sagt der Wohnraumexperte Uwe Linke und Sie sehen ihn morgen Abend ab 7:45 im hr-Fernsehen in Dreizimmer Küche Date, die ungewöhnliche Dating-Show. Und das Gespräch mit Uwe Linke hier vom hr3 Sonntagstalk finden Sie natürlich im Podcast auf hr3.de. Ich bin Bärbel Schäfer und wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche. Wenn Sie noch eine Woche Ferien haben, dann genießen Sie diese. Ciao, bis nächsten Sonntag, Bärbel.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.